Heutzutage erfolgreichsten Marken kommunizieren nicht mehr selbst, sondern lassen kommunizieren. Hallo, mein Name ist Lisa Paul. Ich bin Markenstrategin und habe 15 Jahre Erfahrung in der Führung und im Aufbau von Marken und bin Brandmanagerin der Marke Powerbar. Und heute sprechen wir darüber, warum User-Generated Content kein Nice-to-Have, sondern ein Must-Have für Marken ist, die langfristig erfolgreich sein wollen.
OMT.
Genau, ein paar davon haben wir ja gerade auch schon genannt. Der Fit zur Marke ist halt super, super wichtig. Dann, wenn du mit einem Hashtag arbeitest, dann muss der eingänglich sein. Und super wichtig ist eben auch, einen Anreiz zu schaffen. Also sei es in Form von einem Gewinnspiel. Ich habe jetzt gerade irgendwie noch gelesen, das beste UGC wird während des Super Bowls ausgespielt. Also du musst halt irgendwie es schaffen, die Leute zu motivieren oder keine Ahnung, dass du irgendeinen Influencer treffen kannst.
OMT, der Marketing-Podcast von Mario Jung.
Hallo liebe Lisa, schön, dass du da bist. Lisa, was heißt User-Generated Content? Was versteht man darunter?
Genau, User-Generated Content oder kurz auch UGC kannst du dir quasi so vorstellen, dass das jeglicher Content ist, der nicht von einer Marke selbst produziert wird. Also darunter kannst du verstehen, klassisch die Produktreviews, die du auf einer Seite siehst, aber auch TikToks, Reels, Erfahrungsberichte auf YouTube, Beiträge. Genau, das ist alles User-Generated Content und der Erfolg von User-Generated Content liegt in der Authentizität dieser Beiträge.
Ich musste gerade lachen für die, die das ja auf YouTube sehen, weil wir haben im Vorgespräch schon darüber geredet und ich bat sie, das direkt dreimal hintereinander zu sagen, weil da stolpert so gefühlt jeder. Deswegen muss ich gerade ein bisschen schmunzeln, dass du direkt das Wort in den Mund genommen hast. Lisa, eine Frage aus meiner Erfahrung. Also der OMT ist UGC schlechthin. Also unsere ganzen Gastartikel, wir machen ja ganz, ganz viel. Ich nenne es dann auch gerne so eine Art Partner-Marketing, wie auch immer. Wir sind ja quasi von Influencer-Marketing, ist das bessere Wort. Wir leben ja davon, dass Leute, die bei uns in der Community sind, dann vielleicht irgendwas zu uns posten oder vielleicht auch Inhalte weitergeben wollen. Wenn ich jemanden sage, wir profitieren extrem von UGC, wenn du einem das erste Mal sagst, können die in der Regel damit was anfangen?
Ja, guter Punkt. Wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, was vielleicht nochmal ganz wichtig ist, ist das einmal abzugrenzen, weil du hast gerade das Wort Influencer ja auch erwähnt. Also in seiner Ursprungsform war es eigentlich so, dass eben durch das ganze Aufkommen von Social Media plötzlich jeder Content generieren wollte. Das heißt, man ist, wie man so schön in der Marketingsprache sagt, von diesem klassischen senderorientierten Modell weggegangen. Das heißt, jeder User war auch die Möglichkeit, Content Generator zu sein. Bei UGC unterscheidet man so ein bisschen, man hat quasi diesen organischen Content, also Nutzer, die eben for free einfach aus Überzeugung Beiträge posten. Man hat die Content Creator, die quasi für die Content Production bezahlt werden, aber den Content dann nicht auf ihrer eigenen Seite ausspielen. Und eben auch Influencer, die im Grunde für ihre Reichweite bezahlt werden. Das ist dann so klassischerweise das, was man dann sieht, wenn ein Beitrag von den Influencern auf deren eigenen Page erstellt wird mit dem Hinweis Anzeige. Und die Differenzierung gibt es in diesem Bereich. Und der Content Creator ist im Grunde jemand, der sehr unbekannt ist, der eben über diese Reichweite nicht verfügt, aber extrem guten Content produziert, der dann eher über die Markenseite oder von der Marke über Paid Ads ausgespielt wird.
Mhm. Ich finde es immer spannend, wenn ich jemandem was von UGC erzähle, kriege ich immer große Augen. Also ich kann erstmal nichts damit anfangen. Wenn ich dann User-Generated Content sage, dann sind ein paar schon bei mir und als Buzzword-Bingo halt. Und wenn ich dann erkläre, was es ist, ja, damit habe ich natürlich, hat jeder irgendwie schon mal zu tun gehabt oder war sogar schon mal selbst Creator für irgendeine Marke oder wie auch immer, weil man ist ja Fan von irgendwas. Und ich frage dann immer gerne, von was bist du denn so Fan, dass du wirklich bei der Marke automatisch mitarbeitest, nur weil du gerne mit in diesem Kosmos auch diskutierst. Und das sind ja bei uns dann die Marketer, die dann irgendwie, sei es auf Instagram, sei es auf LinkedIn, vor allem bei uns, irgendwie mit uns diskutieren und jedes Kommentar hilft uns ja im Endeffekt auch wieder und dementsprechend, oder wenn man irgendeine Kampagne, wir kommen ja später noch dazu, was man so machen könnte. Deswegen, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen.
Sorry, wenn ich kurz reingehe. Guter Punkt nochmal von dir, weil ich finde auch viele denken das immer so extrem groß. Ja, also wenn man so hört, UGC. Im Grunde, wenn jemand beim Friseur war und da irgendwie super begeistert seine neue Haarfarbe präsentiert und erzählt, bei welchem Friseur er war, ist das auch UGC. Man bringt das oftmals nur mit so großen Marken in Verbindung, aber im Grunde, genau wie du sagst, jeder Kommentar, jeder Review oder so zählt auch dazu.
Das Thema, viele Unternehmer sehen ja UGC als nettes Add-on. Wir haben eben so ein bisschen drüber geredet, was könnte alles UGC sein. Warum ist es für dich ein oder eine Frage, die ich hier vorher stellen möchte, wie hat sich denn die Bedeutung von UGC in den letzten Jahren verändert oder entwickelt?
Ja, also ich glaube, es ist ein wahnsinnig wichtiges Tool geworden, um sich in der heutigen Infoflut zu differenzieren, weil du kannst dir vorstellen, man wird in seinem Feed zugeballert von irgendwelchen Ads und ich glaube, da setzt genau UGC an, eben durch die Glaubwürdigkeit. UGC fördert Vertrauen, es stärkt das Engagement und in der Folge hopefully auch eine erhöhte Conversion. Deshalb ist UGC absolut relevant für alle Marken, die die im Relevant Set ihrer Konsumenten bleiben wollen.
Ich denke mir immer, UGC ist auch eigentlich so eine Antwort ist zu viel gesagt, aber auf KI. Also ich finde, natürlich kann man jetzt auch mit KI, Personen agieren, aber das macht ja keinen Sinn. Das, was wir jetzt meinen mit UGC, ist ja eigentlich aus der Community heraus, die Marke treiben und das ist ja mit KI eigentlich nicht darstellbar, oder?
Jein. Also wir sehen schon, dass es da aktuell, dass wir da gerade an einem super spannenden Punkt stehen, weil es gibt inzwischen auch wirklich richtig gute Startups und Unternehmen, die das anbieten, dass du dir im Grunde genau deinen Wunsch-Avatar erstellst, der wahnsinnig echt wirkt, den in ein Setup packst, was eben zu deiner Marke passt und dann im Grunde relativ schnell mit wenig Aufwand und gegebenenfalls auch finanziellen Mitteln, dir deinen eigenen KI-generated UGC erstellen kannst. Ich glaube, das wird noch richtig spannend werden, weil das natürlich auch so ein bisschen die Rolle der Creator in Frage stellt. Also heute wissen wir ja, dass häufig KI-Content eigentlich nicht so gut angenommen wird, vor allem wenn er nicht eindeutig als solcher markiert ist. Also ich erinnere mich da auch so ein bisschen an so eine Kampagne von Coca-Cola letztes Jahr, wo sich alle oder viele beschwert haben, das wäre viel zu künstlich und KI-generiert und es wurde nicht markiert. Aber wer weiß, wo die Entwicklung hinführt. Vielleicht gewöhnt man sich auch einfach dran oder ich sag mal, weißt du, bei einem kurzen 5-Sekunden-Video ist auch die Frage, erkennst du es wirklich?
Ach, mir wird da Angst und Bang. Angst und Bang ist falsch, aber ich finde gerade, wenn es um so persönliche Meinung geht, wenn ich dann anfange, mit einem Computer zu diskutieren oder zu interagieren, das macht für bestimmte Dinge wie Services und sowas Dienstleistungen total Sinn. Ja, wenn das, da halte ich auch sehr viel. Aber gerade wenn ich in eine Diskussion reingehe zu einem bestimmten Thema mit, wo mich was stört oder wo ich eine Meinung zu habe und dann antwortet mir darauf eine KI, vielleicht auch, da bleibt bei mir, schwingt er immer so mit, vielleicht sagt die auch genau das, was ich hören will, damit ich weiter diskutiere oder wie auch immer. Da tue ich mir noch schwer mit, aber ich bin bei dir. Da wird sich noch viel entwickeln und da wird noch viel kommen. Und im Endeffekt gibt's ja auch schon eine Menge Hilfetools dafür. Also wenn ich jetzt überlege, ich habe auch schon LinkedIn-Kommentare mit der KI vorgeschrieben. Also natürlich, ich überfliege die dann noch und gucke auch, manchmal ändere ich auch ein bisschen was da dran. Aber so als Ideengeber macht das schon Sinn. Und ich hau dann den ganzen Feed da rein und sage dann im Endeffekt ChatGPT und wie sie alle heißen, schreib mir mal einen Kommentar da drauf, so wie ich auf meine alten Kommentare geantwortet habe und wie würdest du es jetzt machen aus meiner Sicht? Da kommt schon gutes Zeug bei rum, aber am Ende ist halt trotzdem meine echte Meinung dahinter und am Ende approve ich das auch noch, bevor ich das rausgebe. Es war nur ein Zeiteffizienz-Tool in dem Moment. Wenn aber das ganze Ding mitdenkt.
Ja, und ich glaube, Auch an der Stelle muss man nochmal differenzieren zwischen Text und Personen. Ich glaube, wenn du einen Text, also wir können heute auch Content super gut in der Markensprache mit KI vorschreiben. Also wenn du jetzt sagst, hey, ich habe ein Neuprodukt, das ist meine Markensprache, bitte schreib mir in der Tonality den ersten Post zum Launch, macht das die KI super. Und ich glaube, keiner stellt es so wirklich in Frage, ob das jetzt von einem Menschen oder einer KI geschrieben ist. Ich glaube, immer dann, wenn Personen involviert sind, wird es noch mal ein bisschen kritischer.
Was unterscheidet denn in deinen Augen eine UGC-Strategie von klassischen Kampagnenansätzen?
Genau, klassische Kampagnen sind eben, man macht sich Gedanken über die Message, die super auf den Markenkern natürlich idealerweise abgestimmt ist. Man versucht quasi, ja, auf den Punkt zu kommunizieren, in der Markensprache, in dem Markensetup. Ja, ich meine, wir müssen nur mal so an klassische TV-Werbung denken. Perfekte Umgebung, perfektes Bild. Und UGC ist eben, ja, in dem vielleicht Vergleich eher so eine Art Bottom-up-Ansatz, weil er halt wirklich genau das Gegenteil eigentlich darstellt. Also er soll gerade eben nicht perfekt sein, um erfolgreich zu sein, sondern eben authentisch. Und er soll, also es ist im Grunde die größte Herausforderung bei einem UGC, ist, dass du als Marke quasi natürlich vielleicht schon ein Briefing reingibst, aber nicht zu viel vorgibst, damit es nicht zu werblich wirkt. Und UGC ist idealerweise, sag ich mal, dauerhaft. Also bei einer klassischen Kampagne bist du normalerweise zeitlich begrenzt. Wenn du es gut machst, sollte der UGC eigentlich dauerhaft in deiner Content-Strategie präsent sein.
Ich muss dir sagen, wenn man sich viel mit dem Thema beschäftigt, erkennt man natürlich auch irgendwann so potenzielle UGC-Kampagnen. Also manchmal passiert das ja durch Zufall und manchmal ist da halt Strategie dahinter, und als Kenner oder als jemand, der sich mit Marketing viel beschäftigt, kann man das vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle erkennen. Trotzdem fällt mir, oder denke ich zumindest, auch viele Unternehmen zu sehen, die sich daran versuchen, aber das nicht fortführen. Also es bleibt dann bei dem Versuch. Das Gefühl habe ich immer häufiger oder beobachte ich auch bei manchen Marken ganz extrem. Ich möchte jetzt keine Marken nennen. Aber was sind denn deiner Meinung nach die häufigsten Fehler, die du siehst, die du kennst, erfahren hast, warum jemand vielleicht irgendwann wieder aufhört?
Ja, gute Frage, weil ich glaube, ganz häufig ist es so, dass die Zielsetzung fehlt. Also was willst du jetzt eigentlich mit deinem UGC erreichen? Also willst du Reichweite, willst du Conversion, willst du Loyalty stärken? Ich sag mal, vielleicht müssen wir da auch noch mal ein bisschen differenzieren. Es gibt eben, wie gesagt, den UGC von Usern, wo man sich dann die Nutzungsrechte einholt und den teilt man dann auf seinem eigenen Feed. Oder du hast eben die Content Creator, die du briefst und die dir UGC erstellen und die du dann gegebenenfalls auch in einer Paid Ad oder sowas ausspielst. Und du hast UGC-Kampagnen, diese klassischen Hashtag-Kampagnen, die dann eben dazu aufrufen, was zu erstellen und zu teilen. Ich glaube, da muss man sich als Firma erstmal oder als Marke oder als Markenverantwortlicher erstmal im Klaren sein, was will ich mit dem UGC erreichen und welche Art von UGC passt für meine Marke und welche Art von UGC-Format passt für mich. Und ja, wir sprechen immer davon, dass UGC im Grunde von den KPIs klassische Kampagnen outperformt, was ja auch mit ein Grund ist, warum so viele Marken auf diesen Zug aufspringen wollen. Je nachdem, welche Studien man sich da anguckt, sind das wirklich krasse Unterschiede, also bis zu 30% mehr Conversion etc. Aber ich glaube manchmal, wenn die strategische Einbindung fehlt und das so ein One-Time-Shot ist, dann kann man natürlich auch nicht so viel erwarten. Ja, wenn ich meine Marke positioniere, kommuniziere ich das auch nicht nur einmal, sondern das ist ein fortlaufender Prozess. Und ich glaube, da clasht so manchmal Realität und Erwartungshaltung. Was noch ein Grund sein kann, ist eben fehlender Markenfit. Also das ist eben super entscheidend. Also wenn sich die User fragen so, was soll das jetzt? Wie passt das jetzt zur Markenpositionierung? Ist schlecht. Ja, und Kontrolle abgeben ist eben auch wahnsinnig wichtig.
Über das Thema Kontrolle komme ich gleich noch ganz explizit drauf, weil da habe ich schon mal einen ganz interessanten Fall erlebt. Was ich interessant finde ist, also weil du eben auch gesagt hast, dass die Conversion so nach oben geht. Also für mich ist ja UGC eigentlich eine erweiterte Form von Social Proof. Also wir haben alle unsere Rezensionen, die wir sammeln und so weiter, wo wir meistens auch aktiv nachfragen. Wir beim OMT machen das natürlich auch. Wir haben 600 Google-Bewertungen und so weiter. Und für unsere Seminare, wenn die gut gelaufen sind, fragen wir natürlich auch nach Rezensionen. Super, aber UGC, wir reden gleich über Kontrollverlust oder was da passieren kann oder vielleicht auch, warum man da nicht so viel Angst vor haben muss, will ich jetzt nicht vorweggreifen. Aber wenn andere Leute anfangen, bei uns sind es meistens Events, wenn die bei uns auf der Konferenz sind, anfangen auf einmal Stories zu posten, wie blöd und so weiter, was gibt's denn Besseres? Das ist doch der beste Social Proof schlechthin, dass einer sagt, dass er bei unserem Event da war, indem er eine Story postet, ohne zu sagen, dass er da war. Gibt's ja immer so diesen Spaß, wie kann ich sagen, ohne zu sagen, dass ich und so weiter. Das ist ja eigentlich das Beste, was dir passieren kann. Und deswegen ist es für mich eigentlich eine gesteigerte Form von Social Proof. Und Social Proof setzen wir ja für eine bessere Conversion-Optimierung oder eine bessere Conversion ein. Oder sehe ich das falsch?
Absolut. Das ist ja auch das, was mich so an UGC interessiert oder für UGC begeistert und triggert. Es ist wirklich ein Format, was im Grunde an allen Steps der Customer Journey wirkt. Ja, also du hast Awareness, was du gerade schon gesagt hast, Social Proof oder gegebenenfalls auch Reichweite. Du hast in der Consideration Phase stärkst du das Vertrauen, weil eben der Inhalt authentisch wiedergegeben wird. Ja, oftmals, weil es eben nicht so perfekte Models oder Hochglanzformate sind, kannst du dich super damit identifizieren. Die sprechen gegebenenfalls noch über Herausforderungen. Also Consideration Phase, Vertrauen wird gestärkt. Dann hast du bei der Conversion, habe ich gerade schon gesagt, auch Thema Social Proof, Bewertungen auf der Produktseite und du kannst eben durch die Kampagnen, sei es Hashtag-Kampagnen oder was du auch gesagt hast mit User Stories, halt super gut die Retention steigern und dann idealerweise halt eben Brandlover generieren. Also das fasziniert mich persönlich so, weil oftmals hast du halt im Marketing im Grunde unterschiedliche Aktivitäten für unterschiedliche Stages in der Funnel. Und bei UGC wirkt es im Grunde überall.
Hey, nicht erschrecken. Wir machen weiter mit einer kleinen Werbepause. Suchst du aktuell nach einer Agentur? Vielleicht planst du ja gerade einen Relaunch deiner Webseite. Oder du möchtest deine aktuelle Strategie mal auf den Prüfstand stellen. Oder du möchtest die Potenziale des Online-Marketings endlich auch für dein Unternehmen nutzen. Mit SEO beginnen oder Anzeigen bei Google schalten. Was auch immer, der OMT arbeitet mit über 500 Agenturen und Freelancern zusammen und kann die perfekt auf dich passende Agentur finden und an dich vermitteln. Genau das Gleiche machen wir schon seit mehreren Jahren und die vermittelten Kunden bewerten ihre Agenturen bei uns, sodass wir einen sehr guten Überblick haben über die aktuelle Agenturwelt da draußen. Und das setzen wir jetzt für dich ein. Komm zu uns, du findest uns auf der Webseite oben in der Navigation unter www.omt.de oder schau mal hier in die Shownotes, dort ist auch ein Link, der direkt auf den Agenturfinder führt. Werbepause ist zu Ende und jetzt geht es weiter mit den eigentlichen Inhalten. Wir hatten eben das Thema Kontrollverlust. Und ich glaube, das Thema Kontrollverlust ist ja ein Thema, was ihr jeder, der sowas initiiert, vielleicht auch ein bisschen fürchtet. Wobei ich immer sage, Kontrollverlust ist ja meistens mit etwas Negativem verbunden. Das heißt, wenn ich jetzt eine brutale, virale Kampagne habe, die nur positiv ist, dann bin ich ja eher froh, wenn ich einen Kontrollverlust habe und, keine Ahnung, 20.000 mehr Leute was über mich posten als vorher und ich komme überhaupt nicht mehr hinterher. Meistens ist es mit einem Shitstorm vielleicht verbunden, dass sich eine Kampagne in die falsche Richtung entwickelt und auf einmal habe ich einen Kontrollverlust, dann könnte es vielleicht zum Problem werden. Zum Thema Shitstorm hatten wir, glaube ich, auch schon mal einen Podcast. Aber dieser angehende Kontrollverlust könnte ja auch ein Hemmnis sein, überhaupt damit zu starten. Deswegen, hast du vielleicht Tipps, wie man einen Kontrollverlust, egal ob jetzt positiv oder negativ, vermeiden kann? Oder ist es überhaupt schlimm, dass er entstehen kann?
Ja, persönlich, ich kann die Sorge schon nachvollziehen, vor allem je nachdem, in welchem Umfeld man auch arbeitet. Also ich glaube zum Beispiel gerade bei Konzernen ist es schon so, dass vielleicht da manchmal so Risikoaffinität ein bisschen geringer ist, als wenn man jetzt vielleicht ein Startup hat und sich denkt so, hey, wir brauchen jetzt irgendwie Reach und Engagement, wir müssen eine Community aufbauen. Das heißt, ich kann das schon auch nachvollziehen. Ich glaube, wichtig ist, wie gesagt, also ich glaube, wichtig ist, es passt zur Marke. Häufig sind die Inhalte ja auch gar nicht so polarisierend. Aber klar, manchmal gibt es Momente, da kann man es einfach nicht kontrollieren. Also es gab mal so eine Kampagne, vielleicht kurzer Exkurs von Starbucks, die auch wahnsinnig viele richtig erfolgreiche UGCs machen. Ja, also die haben ja jedes Jahr diese Christmas Cup Kampagne seit Jahren und die Leute warten da schon richtig drauf. Aber eben hatten die auch mal so eine Spread the Cheer Kampagne, wo sie auch so in der Holiday Season eigentlich positive Messages verteilen wollten über ihre Community, hatten aber blöderweise zu dem Zeitpunkt auch ein Steuerthema. Und dann wurde dieser Hashtag halt komplett anders verwendet als geplant. Und es hieß dann so Starbucks, spread the cheer by paying your tax. Und in dem Fall war auch die Umsetzung suboptimal, weil man hat eben quasi diesen Feed an großen Leinwänden ausgespielt, ohne ihn vorher zu kontrollieren. Das heißt, es wurde dann auch noch super viel gelesen. Und ich glaube schon, da kann man einfach als Marke, wenn man gut vorbereitet ist, vorher auch das Risiko reduzieren. Also ich glaube, Risiko null gibt es einfach nicht. Aber ehrlich gesagt gibt es das auch bei einer Hochglanzkampagne nicht. Also ich denke, wenn es zur Marke passt, und nicht zu sehr polarisiert, man auch intern, sag ich mal, Abteilungen informiert hat, ja. Also Customer Service oder so muss natürlich auch wissen, wenn eine Kampagne läuft und vielleicht Rückfragen kommen. Dann kann man meiner Meinung nach das Risiko durchaus eingehen und vielleicht auch einfach mal klein auf einem Kanal starten.
Mhm. Man sollte vielleicht auch einfach überlegen, wie man als Marke schon wirkt. Also jetzt ein Startup, wie du eben gesagt hast, ist froh, dass es dann viral losgeht. Du sagst, ja, wie man provoziert, polarisiert, das kann ja sogar ein Mittel sein. Ja, also man kann ja auch Provokation sehr, sehr gut einsetzen. Könnte ich gleich mal einen spannenden Fall erzählen, den ich selbst erlebt habe. Aber auf den ich nicht so stolz bin, aber ich erzähle es einfach mal. Ich habe mit meinem ersten Startup 2007 haben wir mal auf einer Kreuzung in einer stark befahrenen Straße mitten in Frankfurt Autos quergestellt, um im Berufsverkehr dort Fußball zu spielen, haben das gefilmt. Damals gab es noch keine Smartphones leider. Das heißt, es hat sonst keiner gefilmt. Und wir haben so lange gespielt, bis wir die Sirenen gehört haben und die Leute uns beschimpft haben. Und das war eigentlich gedacht dafür, um über YouTube eine Kampagne zu starten. Haben wir dann, am Ende hat einer unserer Investoren kalte Füße bekommen. Und deswegen haben wir es nicht gemacht. Aber das ist Provokation natürlich. Das haben ganz viele verurteilt. Und ich sage auch, ich würde das nie wieder machen, so in der Art machen, weil ich habe damit ganz vielen Leuten ein schlechtes Momentum verursacht. Damals habe ich noch anders gedacht. Aber damals war es ganz bewusst, dass wir polarisiert haben, weil wir eigentlich wollten, dass die Leute darüber reden in Frankfurt und so weiter. Das kann man natürlich machen, aber man muss sich halt auch bewusst sein, dass das halt nicht überall gut ankommt und dass es halt auch zu negativen Geschichten kommen kann. Ich habe mich in meinem Studium, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, das ist schon sehr lange her, Nestlé hat mal einen sehr fiesen Shitstorm bekommen von Greenpeace, der sehr krass gut wegen irgendwelchen Palmöl-Sachen im KitKat-Riegel oder sowas war das, glaube ich. Und das wurde sogar nachgewiesen, dass das überhaupt nicht gestimmt hat. Aber Greenpeace hat das, ich meine, es war Greenpeace, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber vom System her zumindest, die wussten ganz genau, wann geht das Social-Media-Team von Nestlé abends in den Feierabend. Und 10 Minuten danach so ungefähr haben die eine Kampagne gestartet. Und bis die am nächsten Tag ins Büro kamen, war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Also das ist dermaßen viral gegangen und die Sicherheitsmechanismen haben null gegriffen. Und ich habe dazu eine Studie gelesen während meinem Studium, dass das zu einem kurzfristigen, natürlich Markendip geführt hat in Form von negativ, langfristig aber zu einer Markenbekanntheit geführt hat, die positiv sich ausgestrahlt hat, vor allem im Verkauf von im Ausland von Sachen. Ich weiß nicht, wie die das gemessen haben, da erinnere ich mich nicht dran, aber soll heißen, dieser Spruch, den ja gern ein PRler auch sagt, negative News sind manchmal auch gute News, weil sie halt der Marke auch Bekanntheit geben, auch wenn es kurzfristig vielleicht wehtut, aber langfristig ist halt die Marke bekannter. Und auch das kann man ja vielleicht bei diesem Thema mal berücksichtigen. Da gibt es so viele Dinge. Ich erzähle zu viel. Eigentlich ist es, sollte ich dir mehr Fragen stellen,
nein,
aber ich glaube,
es ist total spannend.
Ich darf mich titulieren als derjenige, der für die bekannte Marke Tupperware, die Facebook-Seite gebaut hat damals und vor allem auch gegründet hat. Und das deutsche Team sitzt hier bei uns in Frankfurt in der Ecke. Die hatten total Angst davor und es hat 8 Wochen gedauert, bis die das in den USA durchgebracht haben und die wollten es eigentlich nicht. Und der damalige Geschäftsführer hat dann irgendwann gesagt, Mario, wir machen das jetzt einfach. Und die hatten eine mega Angst davor, dass es einen Shitstorm gab. Und dort, also wenn ihr euch schon mal mit Tupperware beschäftigt habt, Tupperware-Vertreterinnen, die diese Partys machen, sind die besten Markenträger, die es überhaupt gibt. Wir haben, egal was dort gepostet wurde, es haben 5000 Leute geliked, geteilt, gemacht und getan, haben dann, keine Ahnung, wir mussten nur fragen, habt ihr dieses Gerät, was habt ihr damit schon gemacht? Und dann kam ein Foto nach dem anderen in die Kommentare. Also es war UGC par excellence. Und wir hatten, glaube ich, innerhalb von 2 Monaten 150.000 Follower oder sowas damals auf, es war mega. Gut, die Marke war auch bekannt, aber ohne, dass die Marke helfen musste in Form von einem Newsletter oder wie auch immer, nur aus Eigenantrieb. Das sind natürlich auch die Fälle, wo trotz Angst das ins Positive gehen kann. Und ich glaube, für UGC ein Paradebeispiel.
Ja, absolut. Ja, und auch da, ich glaube, kommt es halt, wie gesagt, auch ein bisschen drauf an, so wenn Ben und Jerry sowas macht, dann ist es quasi so fast erwartet, ja, also wenn die jetzt auf einmal so mit langweiligen Claims kämen oder Hashtag-Kampagnen, dann wäre man wahrscheinlich fast schon enttäuscht, weil man erwartet, dass sie sich irgendwie positionieren.
Ganz, ganz spannend. Was sind denn deiner Meinung nach Prinzipien oder Strategien für erfolgreiche UGC-Kampagnen?
Genau, ein paar davon haben wir ja gerade auch schon genannt. Der Fit zur Marke ist halt super, super wichtig. Dann, wenn du mit einem Hashtag arbeitest, dann muss der eingänglich sein und super wichtig ist eben auch einen Anreiz zu schaffen. Also sei es in Form von einem Gewinnspiel oder ich habe jetzt gerade irgendwie noch gelesen, dass ich glaube Doritos oder so eine Marke aus den USA irgendwie angekündigt haben, das beste UGC wird während des Super Bowls ausgespielt. Also du musst halt irgendwie es schaffen, die Leute zu motivieren oder keine Ahnung, dass du irgendeinen Influencer treffen kannst. Es darf nicht zu kompliziert sein. Also wenn es extrem aufwendig wird, dann wird natürlich die Teilnehmerzahl sehr gering sein. Was noch meiner Meinung nach immer super wichtig, klär vorher mal die Nutzungsrechte, wenn du dich noch nicht so gut auskennst, damit du halt dann, wenn richtig cooler Content entsteht, den eben auch auf anderen Kanälen nutzen kannst. Also sei es jetzt Newsletter-Einbindungen oder vielleicht auch im D2C-Store, dass du da quasi nochmal von den Assets profitierst.
Ich bin ein ganz großer Fan von Umfragen und die dann auch zu nutzen. Also man kann sie selbst auswerten und machen tun, aber vielleicht auch die User mit einbeziehen. Das finde ich total spannend, dass du halt, also ein Beispiel, ein Influencer in Deutschland, gerade so in der Fitness- und Abnehmszene, Christian Wolf kennt vielleicht ein paar, ist nicht jeder Fan von, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, von More Nutrition. Der macht in seinem Insta-Account andauernd Sachen, wo die Leute mitmachen können. Also sei es nur diese, stell mir Fragen, okay, das ist jetzt ein bisschen einfach, das machen viele. Aber der hat letztens an Silvester hat er zum Beispiel gesagt, wir wollen 20 Leuten ein Hotel bezahlen, die Hunde haben, mit die sehr schreckhaft sind oder die halt sich besonders quälen an Silvester. Wir buchen ein Hotel mit 20 Zimmern außerhalb von jeder Stadt, wo es wirklich ruhig ist und wir bezahlen das und wir wollen, wer hat Bock, auch ein Hotelzimmer zu übernehmen? Und dann bei einer Million, also wenn du 1000 hast, dann melden sich vielleicht nur 2, 3, aber bei einer Million Follower, da haben sich echt ein paar gemeldet. Also da kamen irgendwie, ich weiß es nicht, 50 Zimmer zusammen oder so. Und sowas ist natürlich mega cool. Wenn du deine Community auch vielleicht manchmal fragst, worauf habt ihr denn Bock? Dann kommen halt richtig geile Sachen zustande und dann kann man den UGC auch vielleicht sogar mit der Community zusammen, vielleicht kann man den UGC auch mit der Community zusammen kreieren, planen und so weiter. Ich finde das eigentlich total spannend. Folgefrage, hast du einen, also wir haben jetzt schon ein paar Beispiele genannt und hast du ein persönliches Lieblingsbeispiel für gelungenen UGC? Und gib uns doch vielleicht direkt mal mit, was man daraus lernen kann.
Ja, also ich kenne mega viele Beispiele, die ich richtig cool finde. Aber was ich ziemlich genial fand, war eine Aktion von Heinz Ketchup. Das war irgendwie während Corona. Die haben rote Puzzle, also ein Puzzle mit nur roten Puzzleteilen verteilt. Und das war natürlich mega frustrierend und herausfordernd, dieses Puzzle fertigzustellen. Und man sollte eben seine Momente teilen. Und die Analogie war so ein bisschen genauso frustrierend wie den letzten Rest Ketchup aus einer Glasflasche zu bekommen. Und das fand ich halt aus zwei Gründen mega genial, weil man halt nicht versucht hat, nur die positiven Momente mit der Marke irgendwie darzustellen, sondern halt ja irgendwie da so ehrlich und authentisch auch irgendwie drangegangen ist und gesagt hat, hey, wir kennen doch alle diese Momente, wenn nur noch so viel in dieser Glasflasche ist. Und hat es dann super geschafft, das eben in so eine UGC-Kampagne einzubauen. Und was ich daran auch noch mega genial fand, war halt, sie haben im Grunde die Zeit, also während Corona, Lockdown, super gut in diese Kampagne eingebunden, weil die Leute waren viel zu Hause, hatten viel Zeit, wussten vielleicht nicht so richtig, was sie machen sollten und haben denen quasi Beschäftigung und Spaß gegeben in einer Zeit, die halt für viele auch nicht so einfach war.
Bei mir ist direkt eine Emotion losgegangen, als du es nur erzählt hast. Und ich meine, Emotionen sind ja bei solchen Marketingkampagnen etwas, wenn man das schafft. Ich muss aber zugeben, ich habe dadurch eben an eine andere Marke gedacht. Und zwar an Nutella, also Ferrero. Weil ich war früher Nutella-Junkie, mittlerweile versuche ich es mir ein bisschen zu verkneifen, aber ab und zu muss es halt sein. Und es gibt nichts Schlimmeres, als dass die Läden zu sind sonntags. Ich bin beim Frühstück, hab Bock auf Nutella und es ist das letzte Glas und ich muss kratzen. Ich hasse es. Deswegen musste ich das gerade mit dem Ketchup. Da ging bei mir direkt eine Emotion los und ich glaube, Emotionen sind ja mit das Wichtigste, was man so bei solchen Kampagnen schüren kann. Dann funktionieren sie meistens richtig gut. Also ich finde es eine sehr geile Kampagne, um ehrlich zu sein.
Ja, mega. Also ja, finde ich auch richtig gut. Noch ein Beispiel, was ich auch ganz cool finde, ist von ASOS. Die haben eben diesen Hashtag As Seen On Me. Und das finde ich eigentlich auch richtig smart, weil häufig ja dann so ein bisschen die Frage ist, so wie sieht das jetzt eigentlich an jemandem aus, der vielleicht nicht 1,75 plus groß ist und Größe 34 trägt und dadurch haben die auch wahnsinnig, also zum einen natürlich erstmal auch so ein bisschen Food for Thought, hey, wie kann ich eigentlich jetzt vielleicht diese Jacke kombinieren, wie tragen das andere und eben aber auch die Authentizität, weil es eben jemand, ja, wie du und ich trägt, ja, und wie sieht denn eigentlich, wie sieht das Produkt da aus und wenn es gut aussieht, klar, ist das natürlich auch ein mega Kauftrigger.
Lass uns mal in die Distribution gehen. Also wenn du so ein UGC-Thema hast, was sind denn oder welche Plattformen und Formate spielen denn deiner Meinung nach die größte Rolle oder eine wichtige Rolle? Ja, wir haben TikTok, wir haben Instagram, Community-Plattformen, ich denke an Slack, ich denke an Discord. Hast du irgendeine Präferenz, wenn es gerade bei erfolgreichen Kampagnen, dass man irgendwie rauslesen kann oder einen Tipp mitgeben kann?
Also das Format muss auf jeden Fall zur Plattform passen. Also das heißt, wenn du jetzt irgendwie so 15 Minuten Erfahrungsbericht auf Instagram oder TikTok, weiß ich jetzt nicht, wie erfolgreich das dann ist. Auf YouTube ist es eher erwartet, dass man da vielleicht ein bisschen in die Tiefe geht. Also das, der Format-Fit zur Plattform, finde ich, ist extrem entscheidend. Und da glaube ich dann nicht, dass es da Unterschiede gibt, auf welcher Seite was erfolgreicher ist. Ohne dass ich es jetzt ehrlich gesagt mit Zahlen mal überprüft hätte, ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Ich glaube, ja, dass es auf den klassischen Social-Media-Kanälen insgesamt super performt. Mhm.
Hast du irgendwie, also ich habe zum Beispiel, ich bin ein Riesenfan von Discord und Slack, aber für so virale Kampagnen und so kann funktionieren, habe ich noch nicht erlebt, um ehrlich zu sein. Ich bin nicht tief genug in Reddit drin, muss ich zugeben. Da kriege ich immer wieder irgendwelche Stories, dass Reddit immer besser wird und immer größer wird und so weiter. Habe ich auch keine Erfahrungsergebnisse. Meistens, wenn ich irgendwelche komplett viralen Kampagnen sehe, sehe ich sie meistens über vielleicht mal ein YouTube-Video, aber meistens über TikTok oder Insta. Aber das kann auch mit der persönlichen Nutzung zu tun haben. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Ich bin mir immer am Überlegen, ob man auch etwas bauen kann, was vielleicht sogar über die eigene Webseite eine geile... Ich meine, es muss ja nicht immer viral gehen. Ja? Wir müssen ja nicht hier über eine Milliarde Views denken und sowas. Das kann ja auch UGC, kann ja auch einfach nur die 20 richtigen Leute am Ende dazu holen. Und wenn das, je nachdem, was du für ein Produkt hast, gell? Verkaufst du ein 5-Euro-Produkt oder verkaufst du ein 100.000-Euro-Produkt, und wenn du das clever mit UGC verknüpft kriegst und am Ende kaufen das 20 Stück, dann hast du ja schon einen Riesenerfolg gehabt. So, also, Thema Gamification spielt da vielleicht auch eine Rolle mit drin, wo man auf der Webseite ein bisschen in so einer Community auch drüber nachdenken könnte. Das könnte alles damit rein abzielen. Also müsste man sich wahrscheinlich mal ein bisschen tiefer reindenken, aber fällt dir noch spontan irgendwas ein?
Du meinst jetzt hinsichtlich Einbindung oder?
Ja, vor allem vielleicht mal ohne die Social Medias dieser Welt. Also, dass man zum Beispiel über die eigene Webseite irgendwas kreiert. Oder ist jetzt die Frage so ein bisschen gerade bei mir aus dem Hinterkopf gekommen. Ich finde es auch gerade selbst nicht einfach zu beantworten. Ich lande dann immer in dem Thema Gamification. Gamification, also sprich die User, die auf der Plattform sind, auf der eigenen Webseite, irgendwie anzureizen, mehr zu tun. Ist aber keine richtige UGC, also schon irgendwie. Es kommt ein bisschen darauf an, was das Format auf der Webseite ist. Aber wie trennt man das dann auch? Keine Ahnung. Früher habe ich so...
Ich glaube auch, also du hast ja gerade Webseite angesprochen oder Shop. Ich glaube, da wird der Trend auf jeden Fall sein, dass wir noch mehr UGC auf der Produktseite sehen. Ihr hattet da ja auch mal einen ziemlich coolen Podcast dazu, wie eben... so UGC auf Produktwebseiten funktioniert und also Reviews insbesondere. Und ich glaube, da werden wir noch mehr sehen. Also da werden nicht nur Reviews sein in Zukunft, sondern da werden vielleicht dann auch direkt irgendwelche UGC-Videos noch mehr eingebunden. Ja, und ich habe auch irgendwo gelesen, dass man irgendwie quasi selber seine Größe und Gewicht und Körperstatue eingeben kann und dann dementsprechend ein UGC angezeigt bekommt, wo jemand dir sehr ähnlich. Klar, könnte man vielleicht auch, sage ich mal, ohne UGC erstellen, aber dann ist eben auch wieder die Frage, wäre das genauso glaubwürdig, dass das dann wirklich so aussieht.
Ich bin ja von Haus aus SEO. Und ganz früher habe ich zum Beispiel sehr viel Wert darauf gelegt, auf eine Kommentarfunktion auf einer Webseite und das anzustacheln, dass die Leute viele Kommentare schreiben, weil das alles relevanten Text theoretisch auch für die Suchmaschine auf die Webseite bringt. Jetzt mit AIOs, also AI-Overviews, hat sich das alles ein bisschen verändert, aber das war für mich früher ein UGC als SEO genutzt, ein Paradebeispiel. Vielleicht klappt das auch heute. Ich arbeite nicht mehr als SEO, ich muss ja jetzt hier ein Unternehmen führen und beschäftige mich nicht mehr mit dem Thema hier intern, aber das war für mich zum Beispiel ein Thema. Also denkt mal um die Ecke, je nachdem, was ihr für einen Kanal habt. Ich meine, du hast vorhin von Ads geredet. Man kann UGC mit Ads füttern und das natürlich auch so die Reichweite erhöhen. Wie sieht es aus? Kann man das, was vielleicht gepostet wird auf Instagram, kann man da vielleicht auch die Person ansprechen und eine Rezension für die Webseite draus generieren? Man muss da manchmal um die Ecke denken und vielleicht dann auch, da sind wir beim typischen Thema Content Recycling, kann man dann vielleicht auch aus einem coolen Inhalt, den irgendjemand durch Zufall vielleicht produziert hat, kann man da vielleicht noch mehr draus machen. Ich bin ein Fan davon, einfach aus einem Stück, aus einer Kampagne, vielleicht um zwei Ecken zu denken und mehr rauszuholen. Aber im Idealfall macht ein guter Marketer das ja immer.
Ja, wir hatten mal auf unserer Marke eine ziemlich coole Aktion, wo wir das von Instagram dann auf Offline quasi weitergespielt haben. Da haben wir aufgefordert, irgendwie ja Sätze reinzugeben, was du jemandem sagst, der vielleicht irgendwie gerade durchs Ziel läuft oder ja, bei einem Wettkampf teilnimmt. Da kamen so coole Sachen und Sprüche dabei raus, dass wir die dann später auf Plakate gedruckt haben und tatsächlich zum Marathon mitgenommen haben. Und auch dort die Begeisterung dafür super groß war. Also es wurde dann wurden Bilder gemacht mit den Sprüchen, die dann wiederum quasi wieder von online zu offline wieder zu online getragen wurden. Und ja, das war auf jeden Fall eine ziemlich erfolgreiche Kampagne, die eigentlich so im ersten Schritt gar nicht so geplant war.
Und auch das gibt Emotionen mit. Wir machen das auch. Und zwar, wenn wir Bewertungen oder Kommentare irgendwo in einem Recap von einem Event lesen, also gerade bei unseren Konferenzen, dann frage ich ganz häufig die Leute, darf ich das drucken mit deinem Gesicht? Und wir haben dann bei unseren Events so Forex-Platten hängen oder Banner aufgestellt, wo dann diese Sprüche stehen und die Leute kommen rein, lesen das, also im Idealfall sieht die Person sich selbst sogar wieder und macht dann direkt ein Foto und einen Post meistens auf Insta, aber auch andere lesen das ja. Ich habe mir das tatsächlich bei Five Guys abgeschaut. Ja, ich esse ab und zu auch ganz gerne mal Fast Food, ich weiß, sollte man nicht zu laut sagen, aber Five Guys, die haben immer diese Sprüche, die irgendwo in der Zeitung erwähnt wurden über sie, haben die wirklich überall an den Wänden hängen und ich erwische mich selbst, wie ich da reingehe und das alles lese und sofort ein positives Momentum mit der Marke habe, auch wenn das natürlich genauso gewollt ist. Und deswegen haben wir das auch für uns gemacht. Und wenn dann halt bekannte Leute, die bei uns auf den Bühnen stehen oder regelmäßig auf den Bühnen stehen, dann sich da wiedersehen auf einem Banner und da steht schon der OMT, war das geilste Event, was ich je erlebt habe, dann liest das jemand und der fühlt sich unbewusst bestätigt, cool, dass ich heute hier bin. Und es ist ein positives Gefühl mit dabei. Finde ich total cool, diese Offline- und Online-Kampagnen miteinander auch zu verbinden und die User damit abzuholen. Mit Blick auf die Uhr, der Podcast wird lang, ich könnte mit dir noch stundenlang reden. Ich habe noch so viele Fragen, aber ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Was stelle ich dir jetzt noch für Fragen? Wohin entwickelt sich das Thema UGC deiner Meinung nach? Wir haben vorhin über KI geredet. Das Thema KI, ich glaube, es ist, ich habe in meinem Jahresrückblick, habe ich hier Riverside, womit wir aufnehmen, hat mal so am Jahresende ein Video zur Verfügung gestellt mit den Worten, die bei mir im Podcast am meisten fallen. Das habe ich auf LinkedIn auch gepostet am 31. Das war das Wort KI. Also kein Podcast ohne das Wort KI, da haben wir eben drüber geredet. Trotzdem die Frage nochmal explizit an dich. Welche Trends siehst du im Thema UGC? Neue Plattformen, Technologien, Formen der Co-Creation, was auch immer. Sprudel mal.
Ja, also du hast die wichtigsten Punkte schon angesprochen. Also ich glaube, das Thema KI wird uns auch bei UGC auf jeden Fall weiter begleiten und auch in der Bedeutung zunehmen. Also wir hatten ja vorhin schon mal angesprochen, tatsächlich, dass man sich seine eigenen KI-Avatare erstellt und quasi als Marke selber seine UGCs kreiert, ohne dass man dafür noch Content Creator braucht. Also das wird sich auf jeden Fall, glaube ich, noch weiter verstärken. Aber auch KI-Nutzung vielleicht, was Prozessautomatisierung angeht, also Einholung von Nutzungsrechten, Freigaben etc., glaube ich, wird auch immer stärker werden. Und die Frage ist halt so ein bisschen normalerweise, wenn sich sowas so ein bisschen wandelt, dann bleibt, dann akzeptiert man das ja nicht einfach. Das heißt, ich glaube, es werden schon neue Formate aufkommen, die vielleicht das Thema KI so ein bisschen aushebeln wollen. Also ich denke jetzt gerade mal so ein bisschen an Live-Formate, wo man halt eben mit KI, dann sage ich mal, nichts machen könnte, die, glaube ich, in ihrer Bedeutung zunehmen werden. Also Stichwort Twitch zum Beispiel. Und du hast noch das Thema Co-Creation angesprochen. Also ich glaube, wir hatten es ja eingangs schon mal gesagt, wir haben unglaublich viel Kommunikation und Info, Input jeden Tag, insbesondere durch Social Media. Und ich glaube, die Marken, die es eben schaffen, zukünftig im Relevant Set zu bleiben, sind die, die ihre Community einbinden. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass dann auch das Thema UGC vielleicht nicht mehr ausreicht, sondern dass diese Einbindung noch weiter intensiviert wird. Also zum Beispiel Thema Co-Creation. Also wir sehen ja auch schon ein paar erfolgreiche Beispiele. Lego Ideas macht das eigentlich schon lange, dass die in der Community fragen, was könnte denn ein cooles neues Set sein zum Beispiel. Ja, oder es gibt auch Beauty Brands, die im Grunde ihre ganzen neuen Produkte nur mit Input von der Community launchen. Also da glaube ich, dass die Marke wirklich von diesem Sendermodell immer mehr dahin geht, dass es eine Community-generated Brand immer mehr wird. Also sowohl was die Kommunikation, aber auch die Produktentwicklung betrifft.
Liebe Lisa, vielleicht an der Stelle, du selbst arbeitest ja als Brand-Expertin oder Brand-Managerin. Oder erzähl uns mal ganz genau, was du eigentlich machst.
Genau, ich bin Brand-Managerin für die Marke Powerbar und meine Aufgabe ist im Grunde die Leitung der Marke, was Markenstrategie, Positionierung, aber auch Neuproduktentwicklung betrifft. Da arbeite ich eben mit einem ganz tollen Team, die sich insbesondere auch mit dem Thema Social und UGC und Influencern auseinandersetzen.
Das wäre für mich jetzt die nächste Frage gewesen. Wie nutzt ihr denn konkret UGC für euch?
Genau, also wir nutzen UGC hauptsächlich eigentlich im Sinne von Sponsored Partnerships. Also das heißt, wir haben wirklich eine super Community, die richtig coole Bilder jeden Tag postet. Und dann holen wir uns die Nutzungsrechte ein und posten diese Bilder bei uns weiter oder schalten auch Ads.
Sehr cool. Also ich muss ja zugeben, das habe ich extra den ganzen Podcast noch nicht gesagt, ich bin ein ganz großer Fan eurer Produkte. Warte mal, ich guck mal, ob man das hier rüberkriegt. Ich gehe jetzt mal weg, auch wenn es dann auf YouTube gezeigt wird, das ist mein Büro. Und da hinten, da oben hängen 3 Marathon-Medaillen. Und so kam ich, also die letzte ist jetzt tatsächlich schon ein Jahr her, aber ein bisschen länger sogar schon, aber... Ja, deswegen bin ich natürlich mit euren Produkten auch schon sehr häufig in Berührung gekommen. Und deswegen, ja, was hast du mir fürs Ende aufgehoben? Liebe Lisa, vielen Dank für deine Zeit.
Mario, du hast dir gerade ein Produktpaket verdient.
Ja, yippie, das war genau meine Absicht. Nein, Spaß. Vielen, vielen Dank. Vor allem vielen Dank im Namen meiner Community dafür, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn wir uns irgendwann mal irgendwo persönlich über den Weg laufen, werde ich noch 1000 weitere Fragen zu dem Thema stellen. Community Management ist für uns beim OMT ja das Thema schlechthin, würde ich sagen. Wir leben von unserer Community. Unsere Community hilft uns, wenn was nicht klappt auf der Webseite, wenn wir was bekannt machen wollen und so weiter. Und deswegen ist das auch ein Thema, wo ich immer sehr, sehr lange mich gerne und viel zu austausche. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir für die Einladung. Und wenn du Fragen hast, jederzeit gerne.
Zum Abschluss der heutigen Folge mit Lisa nochmal der Hinweis auf unser Event im März. Es ist nicht mehr lange hin, wenn dieser Podcast online geht und wir haben noch Tickets. Wir haben 140 Vorträge online. Guckt euch das mal an. Da ist auch das Thema Social Media Marketing nicht allzu klein vertreten. Dementsprechend für wen das Thema interessant ist. Wir haben ganz, ganz tolle bekannte Social Media Persönlichkeiten aus allen Bereichen da. Ich könnte Felix Beilerz nennen, den wahrscheinlich viele kennen. Was mich sehr stolz gemacht hat, ist vor allem ein unserer Keynotes, der Richard van der Blom. Für diejenigen, die von euch auf LinkedIn unterwegs sind, der macht die größte, weltweit größte Studie zum Thema LinkedIn-Algorithmus. Für wen das ein Thema ist, der hält eine Keynote, wird auch genau die Learnings aus seiner Studie mitbringen. Das ist tatsächlich derjenige gewesen, den ich als allererstes angesprochen habe, weil ich ihm schon ewig lang folge und auch meine LinkedIn-Aktivitäten nach seiner Studie versuche auszurichten und oft mit ihm im Austausch bin. Ich glaube, ich habe ihn noch nie irgendwo in Deutschland auf einer Konferenz gesehen und dementsprechend tue ich ihn jetzt mal heute aufgrund des Themas, aufgrund des Fits heute mal besonders anteasern. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da vorbeikommt. Das ist das größte Event, das wir jemals gemacht haben. Unser Expertenrat schildert mir jeden Tag, wie geil es läuft in der Zusammenarbeit mit den Speakern, dass die Inhalte auch wirklich fachlich hochwertig sind. Keine Sales-Pitches, sondern wirklich Fortbildung 2 Tage lang. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Wenn ihr Fragen habt, info@omt.de, einer aus dem Team beantwortet sie. Wenn nicht, bucht euch einfach ein Ticket und wir sehen uns in Düsseldorf. In diesem Sinne, bis dann, wir sind raus. Ciao, ciao.